was hatte das mit diesen Masken, mit diesen Tieren, Perücken, was hatte das auf sich in der Loge? Ich habe da nur rüber geguckt, habe ein Krokodil gesehen, einen Affenkopf, einen Löwen. Bones hatte irgendwie eine Perücke mit langen Haaren.
Blondes Haar. Ey.
Blondes Haar. Hatte so ein bisschen was von deinen alten Rostocker Spielern, weißt du, von früher.
Mike Werner,
so. Erklär's mal, was hatte das auf sich?
Ich habe von dir nur eine Frage, eine WhatsApp bekommen, ja. So, was soll das Krokodil? Und ich habe auch kurz einmal nur überlegen müssen, ich so, weiß ich nicht. Und dann meinte ich so, ja, das Motto ist Szene zeigen. Und dann kam von dir nur so der Klaus-Michael Kühne zurück, der klassische Fotoblick von ihm, wie er die Zähne aufeinander beißt und man irgendwie ganz viel einen Meter Zahn oben und unten sieht. So. Und dann gab es aber, glaube ich, auch noch irgendwie ein anderes Motto mit irgendwie Tiere, keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendwie war es dann, es gab auch kein richtiges Motto, wie ihr gerade hört. Es war, lass mal zum Abschluss nochmal irgendwie feiern, verkleiden und was machen. So.
Ich hatte jetzt irgendwie noch Karneval irgendwie gedacht, dass das ja, ist ja auch gerade aktuell so, dass das vielleicht noch Thema ist. Auf jeden Fall muss ich dazu sagen, mein Sohn hat ziemlich häufig rübergeschaut und war immer wieder begeistert, das Krokodil, das wird schon wieder hochgehalten. Und auch andere im Blog haben das auf jeden Fall wahrgenommen. Und das haben uns auch einige Hörer geschrieben und wollten wissen, was war da los in der Loge?
Der Ursprung kam tatsächlich mal daher, dass wir vor 3 Jahren, das war auch immer in der zweiten Liga schon, ich glaube erstes Jahr, zweite Liga, und wir haben da erste Liga noch gegen Bayern gespielt, ich weiß nicht, ob wir da irgendwo im Pokal, keine Ahnung, auf jeden Fall war das so ein Spiel, was wir eigentlich nicht gewinnen konnten. Das war noch erste Liga, Stehplatz, ne?
Stimmt, mit Hollerbach noch.
Und irgendwie vor 6 Jahren, und da war so, okay, um dieses Spiel zu gewinnen, braucht man Superhelden und Superkräfte.
Ja.
Und dann haben wir uns alle als Superhelden verkleidet. Also irgendwie halt nicht so als Tiere, sondern der eine war dann irgendwie King Kong und der andere war Super Mario und keine Ahnung was, weil nur mit Superhelden kann man das gewinnen. Und dann, daran haben wir uns erinnert und wollten eigentlich was Ähnliches machen, aber wie es dann so oft ist, dann hat dann doch nur einer ein Krokodil bestellt, der andere nichts, und dann hatte einer noch Tiermasken, und dann haben wir alles zusammengewürfelt.
Wow.
War auf jeden Fall wild.
HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Wir sind heute in Bestbesetzung, alle 4 sind da, Bones, Muchel, Kai, ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Eine Videokamera läuft hier parallel, für wir versuchen das Ganze mal auch per Video aufzunehmen, ne?
Wow.
Da wir da eh nicht schneiden, dachten wir...
Können wir es auch so raushauen?
Können wir es mal so raushauen, ja. Also wenn er ab jetzt keine Ankündigung mehr hört, dann ist irgendwas technisch schiefgelaufen, so wie letzte Folge, da haben wir es auch mitlaufen lassen, aber hat jetzt nicht geklappt. Wir probieren, wir gehen da immer neue Wege und gucken mal, was da passiert. Und wir haben heute auch noch richtig viel echt coole Sachen auf dem Zettel, ne? Also
ich habe eine ganze Menge rote Blutkörperchen in mir, ich bin leistungsfähig.
Ja, hat das schon mal angeteasert.
Das ist das erste Thema, natürlich ein trauriges, aber wir haben das Spiel gegen Fürth, da können wir ganz kurz drüber sprechen. Sandhausen können wir natürlich ein bisschen länger drüber sprechen, haben wir gewonnen. Dann ist die Mannschaft aktuell in den USA, dann geht es natürlich um die roten und weißen Blutkörperchen von Vuskovic. Dann ist die Bilanz rausgekommen bei uns, das ist ein bisschen dein Thema, und zwar die Gewinnverlustrechnung, wie viel Geld hat HSV denn jetzt verbrannt oder haben wir sogar was eingenommen, Kicktipp, Herbstmeisterschaft, und ich war am Wochenende noch bei unserem zukünftigen Gegner im Stadion, bei Bayern in der Allianz Arena, habe das Stadion mal ausgecheckt. Also wir haben wirklich einen sehr bunten Blumenstrauß, was wir heute besprechen können.
Ich habe für euch nachher auch noch was für die Ohren, ein bisschen Rätseln.
Oha.
Vielleicht kriegen wir das noch unter.
So kleine Rätseln, immer gut, immer sehr gut. Ja, womit hat jemand Präferenzen? Wer will wo anfangen?
Wollen wir? Lass uns Fürth kurz
abhaken. Chronologisch, ja.
Genau, Fürth, ich würde mal sagen, zusammengefasst, 0-1.
Scheiße.
Ungeil, keiner von uns war da. War auch echt wirklich zeittechnisch, ne? Was war bis 18 Uhr?
18:30 Mittwochabend.
Ich hatte tatsächlich noch überlegt hinzufahren. Und es sind auch echt, wie immer, irgendwie auswärts ja auch auf Mittwochabend echt viele Fans krass, auswärts gefahren. Und mit dem Zug tatsächlich. Die haben eine Zugfahrt gemacht und haben dann die Nacht dort in Nürnberg verbracht und die Kneipen unsicher gemacht. Polizei war ganz aufgeregt, ob die Fans wüssten, dass die Kneipen irgendwann noch dicht machen. Hat die HSVer nicht interessiert. Sie haben weiter durchgezecht und ja.
Aber ganz kurz, um das einzuordnen, schlechteste Saisonleistung in der Hinrunde?
Oder? Würde ich schon sagen, ja. Das war schon erschreckend.
Ja, Jein, Fürth war auch gut. Neuer Trainer, haben unangenehm gespielt, fand ich.
Aber es war schon sehr blutleer, fand ich. Ja. Ne?
Also könnt ihr euch das erklären?
Weil
das
hat mich ein bisschen an die alten Hacking-Zeiten erinnert. Du hast zwar irgendwie 65% Ballbesitz, aber hast überhaupt keine Idee, was du damit offensiv veranstalten sollst. Das war so.
Das war so deine Erklärung.
Was ist deine, Kai? Scheint es eine zu haben.
Nee, ich finde, das muss ja. Nee, ich frage mich nur, das muss ja ein Trainer auch wahnsinnig machen. Der HSV hat ja so oft bewiesen in der Hinrunde, dass er es besser kann. Und dann ein paar Tage später wird er ja auch wieder beweisen, dass er es besser kann. Ich frage mich, es liegt ja dann auch nicht am Einlaufen oder so, weil das sind gewohnte Abläufe. Wieso die Mannschaft es nicht schafft, dann tatsächlich irgendwie die Leistung abzurufen? Das ist ja immer wieder eine Frage, die man sich beim HSV stellt. Und ich bin dann doch eher bei Gato. Ich glaube, dass der Gegner da ziemlich viel gemacht hat, dass der HSV da nicht ins Spiel kam, eine super Taktik hatte, super kompakt stand, eine klare Handschrift und frische Handschrift noch vom Trainer zu erkennen war. Und dann ist da eben gerade einer vorne, der für mich den Unterschied macht. Sieb wird für mich der Player to watch sein in der Rückrunde, in meinen Augen. 19 Jahre jung, Deutscher und trifft da gerade am Fließband. Ist noch ein bisschen früh, um ihn zu hypen, aber Player to watch.
Wir haben glücklicherweise nicht unentschieden gespielt. Also wir haben verloren. Wir haben generell in der ganzen Hinrunde, glaube ich, nur einmal unentschieden gespielt gegen Kaiserslautern.
Ja.
Also die Mannschaft hat unsere Forderungen erhört. Da können wir schon mal einen Haken dran machen.
Noch ein Wort kurz zu Fürth. Die haben ja jetzt am Sonntag auch mit 10 Mann in Darmstadt 1-1 gespielt. Also das zeigt ja auch, dass dort mit Alex Horniger, der holt da jetzt schon deutlich mehr raus als sein Trainervorgänger, ne?
Ja, okay. Ja, ein neuer Trainer ist immer, ne, setzt manche Kräfte frei und so. Aber trotzdem fand ich die Vorstellung von uns, es gibt so Spiele, weißt du, die hätten noch tagelang spielen können, die hätten einfach kein Tor geschossen. Und das war so ein Spiel. Es war einfach, es war einfach eine scheiß Leistung. Ja. Muss man einfach auch eingestehen, sagen, okay, Haken dran.
Können wir so stehen lassen?
Auch menschlich irgendwo dann irgendwann, ne?
Ja. Dann kommt das Spiel gegen Sandhausen. Muchel, dein wievielter Stadionbesuch war das gegen Sandhausen? Du hast ja groß angekündigt, 30 Spiele diese Saison mitzunehmen.
Du Spacken, ich wollte es eigentlich nicht wieder droppen.
Wir sind jetzt im Finale, wir sind im Pokal leider ausgestiegen. Da hätte man ein, zwei echt einfach nochmal mitnehmen können. Hast du mitgezählt?
15.
Ah ja, bist ja
also genau auf den Punkt im Soll.
Genau, ja. Ich habe tatsächlich nur Hannover nicht mitgemacht, wo ich mit meinem Sohnemann irgendwie vorm Stadion saß, weil er ja...
Stimmt, du warst schon da.
Ich war schon da, ich habe ja 50 Meter... Es zählt nicht.
Okay.
Und,
ich hätte dir das Go gegeben.
Danke, aber die Hopper-Polizei ist da rigoros. Und das Spiel gegen die Zecken habe ich tatsächlich urlaubsbedingt auch verpasst, wo ich auch kein Go von der Regierung bekommen habe, kurz mal aus dem Urlaub zu verschwinden. Also insofern, ja...
Was sind da so die Regeln bei den Hoppern, also bei den Allesfahrern? Muss man das Spiel sehen? Was ist, wenn man
da gibt's die wildesten
ins Stadion schafft, aber nur auf der Toilette hängt, weil man zu betrunken ist? Zählt das schon, weil man das Stadion
gerade betrunken hat? Das, glaube ich, würden einige zählen, ja. Auch wenn du die ganze Zeit am Bierstand stehst im Stadion. Es gibt einige, die sagen, ey, ich muss einmal den Ball berührt haben, damit für mich dieser Ground zählt und so. Also gibt's ganz wilde Regeln und so, und wenn da irgendjemand die Regel bricht, dann kommt da vor die Hopper-Polizei und dann...
Ich kenne auch einen und denen ist das so, da muss immer ein Feld ein Foto vom Spielfeld gemacht werden, dass er wirklich auf der Tribüne steht.
Ja,
das irgendwie,
also das zählt jeder selbst. Ja. Also für mich, ich habe so eine App, wo ich mich dann einlogge und...
eine App, krass.
Ja.
Nein, das ist ja genial. Und kann man auch sehen, wie die anderen performt haben und so weiter, wo die waren.
Aber sag mal ganz kurz, ne? Ja. Ich habe ja dann... Wenn ich DFB-Pokal mitzähle, ne, dann habe ich habe ja nur zwei Ligaspiele verpasst. Und DFB-Pokal habe ich ja mitgemacht gegen Leipzig.
Ja, kommt drauf an, wie viel Heimspiele hatten wir denn?
Stimmt. Ich habe 15 Spiele gemacht. Ich habe 15.
Wow. Was? 17 minus 2, genau, 15.
Ja. 15, genau. Ja. Plus DFB-Pokal.
Ja, also und wie viel DFB-Pokal? Zwei,
oder? Zwei Spiele haben wir. Wir haben gegen,
17 musste
gegen, dann habe ich 17
Spiele. Bayreuth und Leipzig.
Genau. Ah nee, Bayreuth habe ich auch nicht gemacht. Nein, sorry, okay. Bayreuth habe ich nicht gemacht. 16. Fehlen mir nur noch 14.
Wollen wir einmal applaudieren? Es ist ja nur wirklich ordentlich.
Danke, ein Applaus. Danke, ja.
Nein, das ist... Super, kommen wir mal zum Wesentlichen. ja, ist alles schön und gut, ne? Aber wenn der HSV nicht gewinnt, bockt es alles nicht so. Wir sind aber auf jeden Fall jetzt Zweiter, haben 4-2 gegen Sandhausen gewonnen, die mittlerweile sich auf Platz 18 damit befinden, sind auf dem Sturzflug, waren gar nicht so schlecht, aber ich glaube, seitdem Diekmeier da verletzt ist, geht da gar nichts mehr.
Wir sind Zweiter und damit ja nicht Herbstmeister geworden auch, ne?
Nee, leider nicht.
Ja, was heißt leider?
Ja.
Ihr kennt die Statistik mit den Herbstmeistern?
Nee, erzähl mal.
Also uns hat TS, ich weiß gar nicht, wie er heißt, hat uns bei Instagram nochmal eine schöne Grafik geschickt von den letzten Herbstmeistern der zweiten Liga und dazu immer noch, wer aufgestiegen ist. Und da muss man sagen, dass in den letzten Jahren der Herbstmeister tatsächlich nicht aufgestiegen ist. Zuletzt war es Arminia Bielefeld, die in der Saison 19/20 Herbstmeister geworden sind und aufgestiegen sind. Und davor war Herbstmeister, der HSV war bereits zweimal Herbstmeister, dann unsere Nachbarn von dem anderen Verein, ja, die haben es dann auch zum Rennen raus verkackt. Also vielleicht ist das ein ganz gutes Omen.
Ich habe das auch gelesen, das betraf aber jetzt so die letzten Jahre. Also
genau.
wenn man die ganze Zweitliga-Historie, ich glaube bis zur Saison 92, 93 zurückgeht, steigen immer so 70-75% der Herbstligameister auch am Ende auf 3 von 4 im Schnitt.
Aber der Trend ist ja Friend und dementsprechend würde ich sagen...
Hier schreibt mich Casual 1887, zum Glück kein Herbstmeister.
Genau.
In den letzten 7 Jahren... ist der Herbstmeister nur einmal aufgestiegen.
Und das war Arminia Bielefeld, genau.
Gleich noch eine Frage, Thema Herbstmeisterschaft. Glatzel hat den Rekord des HSV nicht ganz geknackt. Wisst ihr, unter welchem Trainer der HSV seine beste Hinrunde in der zweiten Liga hingelegt hat?
Tune.
Richtig, mit 36 Punkten.
Ja.
Was haben wir?
34.
Ja. Sind aber im Schnitt, also das, was wir auch von vornherein gesagt hatten, 2-Punkte-Schnitt.
Absolut,
genau. Walter hat mittlerweile Gatos Punkt übernommen. Ja. 2 Punkte, Schnitt immer mal 2. Der Trainer hat Gato erhört.
Und kein Unentschieden.
Ja, genau, genau.
Die Frage ist, was sind unsere 2 Messages für die Rückrunde?
Dementsprechend ist es endlich so, dass Gato seine Theorie aufgibt, jetzt ein für alle Mal, dass der Trainer zur Rückrunde auf Krampf ausgewechselt werden muss.
Stimmt, das weiß man erst am Ende der Saison. Also,
okay.
You never know, wenn wir jetzt nicht aufsteigen, dann... Hätte man ihn wahrscheinlich auswechseln müssen, dann wären wir vielleicht da eventuell aufgestiegen, so, ne?
Gato meint doch nur, wenn wir Vierter sind wieder.
Ja, aber mal ernst, um da mal eine gewisse Ernsthaftigkeit reinzubringen, es muss jetzt mit Walter verlängert werden. Ich finde, sonst verliert er sein Gesicht, sonst weiß ich auch nicht, nach welchen Kriterien
der Aufsichtsrat verliert sein Gesicht. Dann,
genau. Ja, ich finde auch, das kann Walter sich ja auch nicht bieten lassen. Er hat jetzt, finde ich, die Zielvorgaben mehr oder weniger nicht nur von Gato, sondern auch vom Aufsichtsrat erfüllt. Die Mannschaft hat jetzt funktioniert. Ich finde, jetzt eine Verlängerung nicht zu befürworten, ist unseriös.
Die Frage ist, wie sehr bremst noch Jansen? Also da kommen ja jetzt Baustellen noch auf uns zu. Auch, glaube ich, EV-Versammlung ist auch im November noch. Da kommt noch einiges, wo Jansen auch selber, glaube ich, einen Abfallantrag gegen sich gelten lassen muss. Ich glaube, wenn die Hürde weg ist, dann wird das auch schnell mit Walter gehen. Ich glaube, der größte Bremsklotz
ist noch. Also sorry, er wird ja in jedem Interview jetzt gefragt werden, demnächst, wenn die jetzt mit ihm verlängern. Weil wenn du jetzt nicht mit ihm verlängerst, dann ist das gleichbedeutend mit, der Aufsichtsrat steht nicht hinter Walter. Und das ist ja Quatsch. Die müssen, also deswegen wird jetzt, glaube ich, schnell eine Entscheidung fallen.
Schnell weiß man nicht, aber Daniel schreibt auf jeden Fall, verlängert endlich die Verträge von Walter und Bold, der ja auch einen auslaufenden Vertrag hat. Also wir werden sehen, was passiert. Ich denke mal, wir werden Klarheit haben zum 18. Spieltag. Was dazwischen, wann, wie, wo passiert. You never know. Wissen, glaube ich, alle selber noch nicht so richtig. Alle bringen sich so ein bisschen gerade in Position. Wir haben ja schon angekündigt, wir werden noch mal drüber berichten. Ob wir es heute schaffen, weiß ich nicht, weil wir doch relativ viel auf dem Zettel haben. Aber wir werden die nächsten Wochen ja jede Woche weiter senden. Also da,
um jetzt mal in Gartos-Doktor zu bleiben. Lass uns doch chronologisch jetzt mal weitermachen. Lass uns doch mal chronologisch.
Dann waren wir bei Sandhausen stehen geblieben.
Ja. Ausstellung. Irgendeine Überraschung?
Ja. Vuskovic hat nicht gespielt. Alle dachten noch, Probleme.
Private Gründe. Ja, Corona, ist ja auch nicht.
You never know.
Ja, aber als private Gründe, ja.
Stück
kann man so gelten lassen.
Stück weit schon. Ansonsten war eigentlich alles wie erwartet. Königsdorfer, hinten rechts.
Hinten rechts wieder.
Der hat, muss ich sagen, gegen hier Fürth echt nicht so gut gespielt. Also war mit der schlechteste. Wie hat jetzt gegen Sandhausen gesehen?
Ja. Schlecht. Unauffällig und beim 1-1 einfach mal nicht beim Gegner gewesen. Beim 1-1.
Also, da darfst du dich nicht so abschütteln lassen, ne? Nee. Also bei aller Liebe nicht.
Für mich der einzig schlechte fast. Ansonsten fand ich die Leistung super reif. Und um da direkt mal mit seinem Nebenmann weiterzumachen, Jonas David, von dem ich nun wirklich dann erwartet hätte oder wo ich dann wirklich ein schlechtes Gefühl hatte, oh Mann, der rückt rein. der hat es endlich mal besser gemacht. Der hat, finde ich, eine super grundsolide Partie gespielt. Ich fand, ganz ehrlich, also wir kriegen zwar zwei Gegentore, aber gefühlt aus 0,5 Chancen. Also da war irgendwie, das war so unglücklich, aber
drei Torschüsse, das nämlich Gegentore.
Dann, wenn man so verteidigt und so wenig zulässt, und klar hat man irgendwie Pech, dass jeder Schuss ein Treffer ist, da sage ich dann wiederum, ich bin stolz auf die Mannschaft, dass die solche negativen oder so ein Pech dann irgendwie überwindet und vier Tore macht. Und das zeigt einfach, dass unsere Leistungsträger, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Hinrunde, haben einfach funktioniert, in dem Fall wieder Glatzel. Und ich glaube, wenn du solche Hindernisse überwindest, also zweimal den Ausgleich kassierst und trotzdem am Ende noch ein Spiel gewinnst, dann spricht das für einen Aufsteiger und eine funktionierende Mannschaft.
Ich hatte auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch ging, selbst bei den Toren von Sandhausen, war Sandhausen nie so richtig drin im Spiel. Nee, sowohl beim 1-1 genau. als auch beim 2-2. Du hast immer das Gefühl gehabt, die kriegen mindestens noch eins. So, also die kriegen das Unentschieden nicht über die Zeit gerettet.
Das war zum Beispiel so ein Spiel, genau. wo ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, das Ding gewinnen wir heute.
Genau. genau.
Ja. So. Ja.
Das war irgendwie immer nicht. Überlegen, ja. immer am Ball.
Und genau.
Die hatten dann halt zwei Glücksmomente.
Und erste Halbzeit hatte ich das Gefühl, wir hatten 90% Ballbesitz.
Ja. Und das wollte ich auch sagen. Genau, erstmal, wir haben ja oft jetzt ein frühes Gegentor kassiert. Und diesmal waren wir so überlegen, hatten so viele Torchancen, dass es gar keine Chancen für Sandhausen gab. Ja. Und genau. Dann muss ich auch noch sagen, was mir aufgefallen ist, wenn wir chronologisch hier vorgehen.
Immer.
Ich habe noch nie einen so leeren Auswärtsblock gesehen. Ehrlich nicht. Also das war ja, also da, wie viele Leute waren da von
Sandhausen? Fun Fact dazu, nach dem Spiel, auch wenn das jetzt nicht chronologisch ist, Gato, ja, aber nach dem Spiel bin ich hinten, gehe ich dann immer am Friedhof vorbei. Und da ist vor mir die Szene aus Sandhausen gerade von der Polizei nicht abgeführt, aber zu ihren Autos transportiert worden. Und sie haben es geschafft, in zwei Neunern die komplette Szene nach Sandhausen nach Hause fahren lassen. So, also das so wie dazu. Das ist einfach,
ja. Mehr Polizisten
als Fans. Mehr Polizisten als Fans. Es hat nur noch gefehlt, dass Alkoholverbot und Wasserwerfereinsatz im Gästeblock irgendwie war. Nee, es ist schon. Also das ist wirklich. Ja, es ist ein sympathischer Verein irgendwie und die tun einem nichts. Da habe ich tausendmal lieber Magdeburg,
Lautern, Dresden, Rostock.
Lautern, Rostock, die einfach auch eine Fanschar mitbringen. Das schockt doch einfach
viel. Die auch mehr. Die halbe Süd blockieren dann.
Ne? Ja, so. Also, aber trotzdem war die Stimmung geil. Ich fand es auch wieder vor dem Spiel gab's, war Nico, der Capo von den Castaways, war wieder drüben bei der Süd und hat die Süd mit seinem Megafon dazu animiert, den Wechselgesang zu machen. Und geil. Ich sprach gestern bei den HSV-Frauen auch mit jemandem, der da war, und der meinte, man merkt schon, wenn man zum Spiel in die S-Bahn steigt, ob die Stimmung heute gut wird oder nicht, ob es so ein Sonntagskick wird, wo jeder irgendwie noch von gestern irgendwie vom Samstag irgendwie noch in Sauer liegt und irgendwie gar keinen so richtig Bock hat und man quält sich irgendwie so hin, oder ob die Stimmung geil wird, weil jeder Bock hat auf dem HSV. Und das war am Samstag, wie gesagt, so ein Spiel, jeder hatte Bock, geiler Tag, Sonne hat geschienen.
Samstagmittag.
Richtig. So, da waren alle Leute heiß. Und das, finde ich, hat man auch an der Stimmung gemerkt. Und da wäre es natürlich noch geiler gewesen, wenn du dann auch einen Auswärtssupport von der gegnerischen Mannschaft gehabt hättest. Und nicht so wie Sandhausen, die auch was gerufen haben, aber der Familienblock lauter war.
Ja, ich war gar nicht schade drum, weil wir sitzen ja quasi direkt gegenüber an der anderen Eckfahne sozusagen von dem Auswärtsblock. Und manchmal ist es dann immer fast ein bisschen zu laut, wenn da echt gut, also wenn da gute Auswärtssupport sind, dann hört man die eigenen Fans gar nicht mehr so richtig.
Es ist euch zu laut in der Loge von den Gegnern.
Ja, okay. Ja, es ist zu laut.
Außerdem
schmeckt das Essen. Kai hat schon gesagt, die Currywurst kann er nicht mehr sehen.
Ja, so. Stimmt.
Ja. Das sind halt die Probleme, die man hat.
Ich bin selber fast in der Currywurst.
Ja, die Oberkörperfreibilder haben wir gesehen. Ja,
ja, ja, es war
wirklich. Da sieht man viel Currywurst.
Von Minute 1 war voll Fahrt voraus in der Loge mit. Inklusive eine Polonaise war auch noch dann durch die Loge.
Stimmt. Mit
OKF. Alles war alles dabei. Kai hat einen Quiz gemacht für uns, so ein Hinrunden-Quiz.
Ja, das
war auch ganz witzig. Gut. Also es hat an dem Tag alles gestimmt. War auch da, nicht nur erstmal war man motiviert, es war auch in der Loge, wo waren anscheinend auch die Leute teilweise motiviert. Was sagt ihr denn zu den Highlights?
Ja, die Lebensversicherung hat wieder geliefert. Robert Glatzel, 17 Spiele, 11 Tore, knüpft genau da an, wo er letzte Saison aufgehört hat.
Mit was für einer Kaltschnäuzigkeit, ne?
Ey, das 1-0 war so geil. Ja. Von Dompe, dem Pass auf den kurzen Pfosten, anstatt einfach nur drauf zu ziehen, lässt er den Torwart eisbeinmäßig ins Leere grätschen und schiebt dann leer ein. Das hat er richtig, richtig geil gemacht.
Für den Kollegen freue ich mich auch ganz besonders, weil ich glaube, der hat sich ja jetzt lange mit irgendwelchen Schmerzen rumgeplagt und so. Und der gibt seinem Körper jetzt endlich mal ein bisschen
Ruhe. 2 Monate Ruhepause, ja.
Genau, und das hat er sich auch mehr als verdient. Ja. Und da muss ich sagen, in dem Zuge auch noch Reis, der ja kurz vorher eine Vertragsverlängerung unterschrieben hatte. Da hat man ja früher auch mal den ein oder anderen Spieler gesehen, der dann so einen kleinen Spannungsabfall hatte und erstmal gesagt hat, so, jetzt bin ich hier erstmal 2-3 Jahre wieder entspannt. Tolle Leistung, der Junge gefällt mir nach wie vor. Wie gesagt, hatte ich vorhin mit den Leistungsträgern erwähnt. Und was früher auch immer der Fall war, war nicht immer der Fall, aber wurde oft immer gesagt, ja, wenn die Spieler vom HSV weggehen, dann werden sie besser. Fand ich, war immer schon Quatsch. Und hier hat man eben David Kinzombi auf der anderen Seite gesehen. Ich fand es jetzt im Nachhinein genau richtig, diesen Spieler abzugeben. Wenn man sich die Leistung anguckt oder seine Entwicklung jetzt anguckt, dann war es kein Spieler, der den HSV mehr weitergebracht hätte. Nicht zu verwechseln mit seinem Bruder, der dann noch gegen uns getroffen hat, aber David Kinzombi, ja, finde ich ja auch immer, wenn die Spieler dann beim HSV schlecht, nach dem Spiel HSV schlechter werden, ist auch kein schlechtes Zeichen.
Dennis Diekmeyer hat gar nicht gespielt. Was war los mit ihm?
Der ist verletzt schon seit Wochen.
Wird alt, ne?
Ja, der ist ja ein Glück für uns, ne? Ich meine, sonst hätten wir wahrscheinlich ein paar Flankenläufe.
Ich hätte kassiert. Bei Tipico auf jeden Fall drauf gesetzt, dass er ein Tor macht.
Ja, ja. Hat er tatsächlich ja schon mal gemacht. Ja.
5-1 in den Winkel gegen Hacking
damals. Ja, das war bitter. Naomi Baumi schreibt uns bei Instagram, viele wollen Kittel nicht mehr sehen. Ich bin eindeutig pro Kittel.
Ich muss auch sagen, ich fand, Kittel hat tatsächlich nicht schlecht gespielt. Und ich hätte mich so gefreut für ihn, wenn er gegen Sandhausen getroffen hätte. Und er hatte ja die Möglichkeiten, ist jedes Mal irgendwie blöd geblockt. Du holst schon aus bei uns, du siehst das anders, oder?
Auch so, weil, und ich fand auch, man merkt, er ist krass verunsichert, weil er hat in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch 2 Einschussmöglichkeiten, wo er den Querpass sucht. Mhm. Und ich dachte, hätte er gerade Selbstvertrauen, hätte er den Schuss probiert. So, er hat jetzt, glaube ich, zu sehr Angst, den Torschuss zu verkacken in seiner aktuellen Situation.
So, ja, ich glaube, er hatte einfach wahnsinniges Pech. Man hat so sehr gesehen, wie krass er das wollte. Auch, ich glaube, nochmal in der 90. hat er auch nochmal so ein Ding gehabt.
Zum 5-2, ja.
Er lag danach so auf dem Boden und mein Herz dachte auch so, boah, scheiße, Kittelmann, du tust mir irgendwie leid jetzt so, weil er hat 0 Tore in der Hinrunde geschossen, hat er, glaube ich, noch nie gemacht. Natürlich ein paar Vorlagen gegeben, aber also er wollte auf jeden Fall, aber nicht ganz, also ohne Glück.
Zwei schnelle Fragen an euch drei, bitte nur mit Ja und Nein beantworten. Ich fange bei Gato an. Gato, Hand aufs Herz, kanntest du den Spieler Wallon Zumberi, der reingekommen ist vom HSV?
Ach so.
Ja oder nein? Kanntest du, sagt er dir was? Ja,
dafür überlegst du schon so lange.
Nein. Also ja, ich habe ihn mal gesehen, so war da, okay. Ich war schon mal im Kader.
Bei uns, du? Kanntest du
ihn? Nein.
Hattest du schon mal, okay.
Ich kenne nur Wallon Bahrami, war der nicht auch bei uns?
Nein, aber das ist
ein anderer. Ja, ne?
Muchel, du kennst ihn, hat wahrscheinlich einen Hintergrund, weil du ja nicht nur die Spiele der Erstmannschaft verfolgst. Einfach auch bei den Amateuren schon gesehen,
oder? Ich wie? Tatsächlich auch zuletzt beim Training war und ihn da auch gesehen habe. Und von einigen auch gehört habe, dass er einfach ein richtig guter Spieler ist, der auf jeden Fall Potenzial hat.
Okay, klare Antwort. Jetzt zweite Fragerunde. Muchel, ich fange bei dir an. Wer ist für dich der Spieler der Hinrunde vom HSV?
Und das soll ich mit Ja oder Nein beantworten?
1-0 für Muchel.
Ja. Ja, vielleicht heißt er Ja.
Ja, genau.
Für mich ist der Spieler der Hinrunde, ja, ich habe es in den letzten Folgen ja auch schon immer gesagt, Reis. Weil er einfach die konstanteste Form hat von allen, aber ich würde mich fast zu Jean-Luc Dompe hinreißen, weil mich dieser Einkauf, weil ich am wenigsten Erwartungen an diesen Einkauf hatte, weil ich den Spieler vorher nicht kannte, weil ich nicht wusste, was auf uns zukommt und mir der Junge echt Spaß macht und ich glaube,
Du siehst am meisten Potenzial noch in ihm.
Ja, der macht am meisten Spaß. Also dem schaue ich gerne zu und ich glaube, da kann auch noch mehr kommen.
Okay.
Bones? Ich bin bei Heuer Fernandes, weil er gerade uns zu Beginn der Saison viele Spiele gerettet hat. In Kiel, in Braunschweig. Das sind mal 6 Punkte, die dort geholt wurden, allein durch Fernandes. Und ich glaube, der hatte noch 1-2 geile Spiele und der hat sich jetzt wirklich auch mittlerweile schon auf Erstliganiveau hochgehalten und ich glaube, da werden im Sommer definitiv Angebote kommen, egal ob es hochgeht oder nicht.
Okay, Garte, du?
Heuer Fernandez, knapp. Reis, bester Spieler der zweiten Liga, ist diese Hinrunde quasi in die Rolle reingestuft, deswegen eigentlich müsste es sein, aber ich finde, wenn du so viele positive Aktionen hast wie heuer Fernandez und gerade am Anfang der Saison uns so krass den Arsch gerettet hast, dann ist es für mich jetzt noch heuer Fernandez. Ich kann mir vorstellen, dass es über die Saison gesehen relativ sicher Reis wird.
Sagt dich so Glatzel bisher.
Bei dir? Warte, Kai, bei dir?
Gehen wir später drauf ein. Ich hätte jetzt ganz weit oben Vuskovic gesehen. Jetzt wechsle ich zu Glatzel, weil ich gehe mit dem Ansatz von Muchel ran. Ich glaube, dass über die Saison gesehen den größten Unterschied und die meisten Punkte uns Glatzel allein gewinnen wird. Durch einfach den Unterschied, weil er da vorne den Unterschied macht.
Ja, kann man auch so sehen. Ich glaube, jeder sieht das ein bisschen anders.
Dann die nächste Frage. Wer ist denn für euch so der Reinfall der Hinrunde oder von wem seid ihr nicht so überzeugt?
Finde ich gut, die Frage.
Hättet ihr, weil ich finde, insgesamt hat die ganze Mannschaft relativ gut gespielt. Also ich finde es schwer, da jemanden rauszu...
Ah, ich hätte auch glaube ich
Persönliches.
Nee, genau.
Persönliches.
Nein. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist oder nicht oder was los ist. Mikkel Bronsis. Also der wurde ja zumindest relativ laut in der Presse so, oh, die holen noch einen Franzosen, Rechtsverteidiger. Und ich glaube, der hat dreimal gespielt gegen Paderborn in der ersten Halbzeit. Und nochmal, von dem habe ich gar nichts gesehen.
Ich finde es super schwer, ne? Also ich finde, hätte Jonas David jetzt nicht das Spiel gehabt, wäre er für mich so ein bisschen... Ja. Zu der Verlierer gewesen, aber jetzt hat er sich irgendwie rausgerettet.
Tim Leibold vielleicht wieder? Verletzt?
Ja, wäre auch unter meiner...
Ist aber auch unfair, weil er eigentlich verletzt ist.
Ja, ne? Genau. Aber wäre so halt auch irgendwie ein Stück weit unterm Strich so. Ne? Also er hätte ja nicht scheiße gespielt in seinen drei Minuten, die er gespielt hat, aber irgendwie allein die Tatsache, dass er verletzt ist und dass er jetzt hätte spielen können. Also,
Vielleicht dann als Verlierer der Hinrunde vielleicht?
Kann ich sagen, ich bin bei Xavier Amici. Ich finde einfach, der hat mittlerweile schon zu viele Chancen bekommen, hat mich selten überzeugt, hat so ein bisschen diese Joker-Rolle jetzt bekommen, aber nee, er reißt für mich einfach keine Bäume raus.
Okay, ich bin bei Philipp Bibia. Der ist für mich einfach, er hat seine Chancen
bekommen. Stimmt, der war auch noch da.
Ja, genau. Das
Spiel völlig vergessen.
So, und das ist für mich so ein Spieler, der seine Chance bisher nicht genutzt hat. Und da finde ich, hat Amici das für mich deutlich besser gemacht.
Beziehungsweise von Amici habe ich auch eigentlich nichts mehr Krasses erwartet jetzt so. Also, da ist jetzt, also er hat ein Spiel gut gespielt. Er spielt so ein bisschen so, was ich so mal gut, mal nicht so gut. Aber das erste Spiel war super und danach verletzt. Aber und dann
Bibia, kam Bibi, noch wie sagt man?
Bilbia oder so?
Bibia. Ja. Ist von Ingolstadt gekommen. Mhm. So, da hat er gar nicht so schlecht gespielt. War eigentlich so der Einzige, der bei denen so ein bisschen überzeugt hat. Und dafür finde ich, ist er... Ist
schon Kategorie Fehleinkauf stand jetzt.
Ja. Stand jetzt definitiv, ja.
Suhon, was sagt ihr dazu?
Verletzungspech.
Ja, und jetzt er kämpft sich wieder ran.
Hatte natürlich auch eine schwere Verletzung. Da musst du vom Kopf her auch erstmal wieder den Schalter umlegen, dass du da voll reingehst. Aber ich finde, der Junge zeigt immer vollen Einsatz, wenn er reinkommt. Also dem kannst du nichts vorwerfen.
Ja, das denke ich auch. Da kann man nicht viel machen. Ja, was sagt ihr zur Hinrunde? Also alles top. Wir haben jetzt 17 Spiele gespielt. Gegen Sandhausen gewonnen. Zuschauerschnitt 50.000 Leute.
Das ist sensationell.
Da möchte ich gerne Tim Walter zitieren, der nach der Mannschaftsrunde auf dem Spielfeld, da macht er immer so einen Mannschaftskreis noch, da ging er Richtung Katakomben und brüllt zu den Medienvertretern, nur der HSV! So, also da hat man richtig Druckabfall gemerkt bei Tim Walter, dass er diese 34 Punkte geholt hat. Und allein diese drei Worte, nur der HSV, zeigt, wie sehr er selber auch diesen Verein mittlerweile lebt und verinnerlicht. Ne?
Definitiv.
Also er hat in diesem ein Jahr mit verpasstem Aufstieg und jetzt wieder neuen Anlauf auch Trainerdiskussion um ihn selber. Nach Kiel war ja schon eigentlich Schluss fast im letzten Jahr, in der letzten Saison. Er hat ja selber auch eine emotionale Achterbahnfahrt durchleben müssen. So. Und er hat auch gesagt, in dieser Stadt ist echt nochmal alles zwei, dreimal intensiver, was Medienpräsenz und Sonstiges angeht. Nebengeräusche in und um den Verein. Das ist echt manchmal anstrengend, das auch wirklich außen vor zu lassen als Trainer. Ne?
Obwohl ich glaube, die Nebengeräusche sind im Moment das, was er hier die Unruhe herrschen lässt, weil ich finde, die Medien sind ansonsten, habe ich das Gefühl, also korrigiert mich da, wenn ihr da eine andere Sicht habt, aber ich finde, sie sind den Verein, den Spielern, dem Trainer relativ wohlgesonnen eigentlich gegenüber.
Ja, das war genau, das ist wirklich gut im Moment. Es waren hausgemachte Probleme intern, ne? Von Leuten vom HSV ging die Unruhe aus.
Aber schafft ja Unruhe im gesamten Verein dann, ne? Wenn da irgendein...
Klar,
ja.
Berichterstattung, aber Stand jetzt kann man sagen, wir sind Zweiter, haben super Zuschauerschnitt.
Genau.
Man denkt, eigentlich alles ist in Ordnung und dann kommt aus heiterem Himmel...
Halt, bevor du da ansetzt, ich habe noch eine Frage an Bones, vielleicht, ob du es weißt, weil das Eigentor von Alexander Schirov, da kam die Flanke von Muheim oder von Dompe?
Muheim.
Von Muheim.
Ja.
Zählt das nicht als Assist, wenn das ein Eigentor ist?
Nee, weil ich glaube, da ging es darum, genau wie bei diesen Abseitsstellungen gegen Magdeburg, dann... jemand muss den Ball aktiv gewollt ins Tor reinhauen. So. Okay. Also, in dem Fall Glatzel, der aktiv den reinköpfen will. So. Und wenn du da irgendwie reinspringst und den Ball an die Schulter kriegst, ist es genau wie beim Abseits. Wenn es unabsichtlich ist, zählt das, was davor ist, nicht.
Okay, also für mich zählt es so als Flanke und als Vorlage. Deswegen, weil wir auch schon wieder viele Nachrichten bekommen haben, die Muheim kritisiert haben. Er sah natürlich unglücklich aus bei dem zurückgestolperten Ball. Aber nach vorne hin, finde ich, ist er einfach echt stark.
Und war ein Blackout passiert.
Ja, genau. Ja,
ist halt nur scheiße, dass er in der Verteidigung spielt. Also
ja, klar.
Deswegen solltest du defensiv natürlich halt irgendwie so. Aber ich finde ihn nach vorne auch gut, aber er müsste defensiv vielleicht nochmal...
Oder er soll im Mittelfeld spielen.
Ja.
Okay.
Also kann man auch meinen, vielleicht einfach mal. Aber ja, worauf ich eben hinaus wollte, wenn du denkst, alles ist gut, kommt aus heiterem Himmel eine Nachricht, mit der man wirklich überhaupt nicht rechnet. Also ich glaube, weiß nicht,
die privaten Gründe wurden veröffentlicht nach dem Spiel.
Also man denkt so, wow, ey, warum muss das jetzt bei uns beim HSV so sein? Wer will uns hier verarschen? Das ist wie, als wenn du Fußballmanager spielst und dann kommen einmal so willenlose Nachrichten und denkst du so, dieses scheiß Computerprogramm will mich doch jetzt hier verarschen. Ich bin gerade auf so einem guten Weg und jetzt müssen sie mir irgendwie eine Falle stellen, damit ich hier nicht davonrenne. Und so war das jetzt bei uns, dass auf einmal die Meldung durchgesickert ist, Mario Vuskovic ist positiv auf Doping getestet worden und zwar auf das Mittel EPO. Also ist die Abkürzung, ich glaube, der volle Name weiß ich nicht. Und
EPO klingt jetzt ja auch nicht nach einer typischen oder nicht nach so einem Zufall, dass man irgendwie zufällig falsche Medikamente eingenommen hat, sondern das ist ja eine bekannte Doping.
Tour de France Doping
ist Doping, um dann auch leistungsfähiger zu sein.
Also für mich war es halt keine Doping, nichts, was sich mit dem Fußball irgendwie in Verbindung gebracht hat. Bei mir zuerst erstmal so im Radsport, in Leistungsschwimmen und so diesen ganzen Sachen irgendwie geklingelt.
Um das vielleicht mal einordnen zu können, ihr könnt ja irgendwie gleich noch ganz kurz irgendwie da ergänzen. Nicht jeder liest sich ja die Zeitung 24/7 über den HSV durch, so gefühlt wie wir. Mario Vuskovic wurde positiv getestet vor 2 Monaten, ich glaube Mitte September,
ja.
Eine Urinprobe und das dauert wohl auch immer so lange, bis es nachgewiesen kann. Auf jeden Fall ist das jetzt
nicht unüblich. Es ist nicht unüblich, dass auch während des Trainings mal eine Probe genommen wird. Das macht diese National, schieß mich tot?
NADA. Die nationale Anti-Doping Agency oder whatever das ist. Und die kommen immer unangekündigt und sagen so, wir picken uns jetzt mal 2, 3 raus und die mit jetzt mal in den Urinbecher.
Und da ist es jetzt positiv. Jetzt können sie noch so eine B-Probe veranlassen, aber das bringt wohl mehr oder weniger auch nicht so viel, weil die B-Probe wird quasi von dem gleichen Urin wie bei der ersten Probe genommen.
Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass die jetzt negativ ist.
Richtig. Und jetzt ist halt so die Sperre, die im Raum steht, 2 bis 4 Jahre. Also 4 Jahre ist ein bisschen irgendwie, wenn er es vorsätzlich gemacht hat und 2 Jahre ist, wenn er zumindest nicht das Gegenteil beweisen kann. Das ist auch noch so ein Punkt, dass man irgendwie sagt so, ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie die und die Mittel genommen. Also ich glaube, bei EPOs ist alles ein bisschen schwieriger. Aber es gibt ja irgendwie so, ich habe hier Asthma genommen, deswegen sind meine Werte da und da erhöht und deswegen könnte die Schwelle bei diesem Mittel gerissen sein, welches auf der Dopingliste steht. Und bei EPO ist es ja so, das kannst du eigentlich nicht so zufällig nehmen. Das musst du dir halt
aktiv
in den Muskel reinspritzen. Also das ist auch nicht mehr, dass da eben so, ich habe jetzt zu viel, weiß ich nicht, das und das gegessen oder genommen und auf einmal ist mein EPO-Wert hoch. Also es gibt jetzt keinen EPO-Wert, aber der das auslöst oder so. Ne? Also das ist schon nicht so geil und da steht natürlich jetzt halt auch echt eine große Strafe im Raum. Und du musst jetzt auch beweisen, vor allen Dingen, dass du unschuldig bist, weil jetzt bist du erstmal schuldig und jetzt
beweis mal, dass du unschuldig bist. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache.
Genau, und dann gibt es halt zwei Sachen, die da zu diskutieren sind. Einmal sportlich und einmal finanziell. Ich weiß nicht, vielleicht einmal trockener und solider kann man das finanziell einmal nochmal abwickeln. 1,2 Millionen Leihgebühr wurden damals gezahlt und dann im Jahr haben wir dann auch 4 Millionen, glaube ich, also weitere 3 Millionen haben wir dann im Frühjahr nochmal gezahlt an Hajduk Split. Und das war ja schon unser wertvollster Spieler aufgrund seines jungen Alters und gleichzeitig kamen aus England schon erste Offerten so in 10 Millionen, Höhe 10 Millionen, also eigentlich sehr, sehr gut angelegtes Geld. Und bei der Länge der Sperre ist es natürlich illusorisch, dass der HSV jetzt da nochmal einen Abnehmer findet und das ist ganz krass, weil er war ja auch, er hatte jetzt den WM-Kader von Kroatien nicht kurz verpasst, war in der U21, also es war wirklich ein aufgehender Stern, rein finanziell jetzt mal tja, das bringt dann natürlich, Bones wird vielleicht später nochmal ein bisschen auf die Bilanz eingehen, aber das tut weh finanziell.
Wann ist Wüstefeld nochmal raus bei uns? War das vor 2 Monaten? Hat er uns da noch ein Eisnest gelegt?
Ja, man weiß nicht, nochmal so eine gespritzt.
Aber ich finde aber auch der finanzielle Part jetzt mal dahingestellt, der interessiert mich trotzdem, auch wenn es richtig wehtut, nicht ganz so doll, sondern es ist eher der sportliche Part. Oder habt ihr noch was finanziell?
Nee. Ärgerlich, aber ja, mir tut genau. In erster Linie tut mir der Junge leid, so, ob er es vorsätzlich gemacht hat oder nicht, können wir erstmal ja noch gar nicht beurteilen. Also erstmal zählt für mich erstmal so die Unschuldsvermutung so. Mhm. Und er hat wohl
kann wirklich man auch allen HSV intern versichert und dem kroatischen Verband so, nee, ich hab nicht gedopt und er wird auch von außen so eingeschätzt, dass, also das ist jetzt nicht so ein windiger Kollege, der, wo man sagt so, boah, okay, jetzt wo du sagst, also so richtig wundern tut mich das nicht, aber das ist ja wohl genau das Gegenteil, dass alle auch echt die Kinnlade drunter gefallen ist, also.
Der HSV hat ihn ja dann erstmal beurlaubt, freigestellt. Ist das so ein Zeichen, dass man sich eigentlich sicher ist, dass da der Junge irgendwie Dreck am Stecken hat oder muss man das einfach jetzt
machen? Ich glaube, das ist
schützend. Ist das so eine Formalie?
Du darfst auch nicht, weil du darfst ihn auch nicht spielen lassen, weil es war ja auch jetzt einiges, hat er berichtet, bekommt der HSV jetzt Punktabzug und der HSV hätte nur Punktabzug bekommen, wenn erstens 2 weitere Spieler positiv getestet worden wären oder wenn der HSV gewusst hätte, dass die Probe positiv ist und ihn trotzdem spielen lässt. So, und jetzt wissen sie ja, dass er was Positives hat, deswegen dürfen sie ihn gar nicht mehr in den Kader berufen, ohne irgendwie einen Punktabzug zu riskieren. Deswegen, um sich selbst zu schützen als und Verein.
Brauchen wir jetzt einen Ersatz? Ja, nein?
Ja, man braucht sicherlich einen Ersatz, ne? Also, David, gute Leistung gebracht. Sagen wir, selbst wenn David top spielt,
brauchst du
ja irgendwie dann noch einen im Kader, wenn sich da mal jemand
könnte verletzt. Man Ambrosius wieder zurückholen? Wie ist das mit so einer Laie? Ich weiß nicht, ob man so eine Laie
Die Laufzeit vereinbarst du im Vorfeld und ich glaube, Ambrosius ist mindestens bis zum Saisonende ausgeliehen.
Du könntest jetzt nicht vorher irgendwie einen Cut machen und sagen, wir beenden die Laie, weil wir
Carsten, glaube ich, auch auf Vertragsklauseln berufen kann und sagen so, wir haben damit geplant und da steht in dem Vertrag, es sei denn,
ihr zahlt uns eine Entschädigung.
Genau,
also du eine Entschädigung für einen Spieler zahlst, wo du weißt, was du an dem hast. Oder irgendwie neu suchen muss, ist ja wie mit dem Recruiting irgendwie in der Firma.
Aber Tim Walter hat ja schon gesagt, er mag Ambrosius nicht,
okay.
Also was heißt nicht mögen, Ambrosius spielt nicht den Stil, den Walter als Fußballlehrer sehen will und deswegen hat er keine Verwendung für ihn.
Der ist doch jetzt auch gerade verletzt, glaube ich, ne? Also auf jeden Fall, letzten Spiel hat er nicht gespielt, also.
Letzte Woche hat er gespielt, Ambrosius, glaube ich,
bei Karlsruhe. Sicher, also, ich glaube nicht. Ich glaube, er hat die letzten beiden Spiele auf jeden Fall nicht gespielt.
Und okay, ja, unter der Woche, okay. Ja.
Davor muss man auch mal gucken, ob er da das drittletzte Spiel gespielt
hat. Und zu Jonas David muss man sagen, du kriegst nicht immer so einen dankbaren Gegner wie Sandhausen vor die Brust. Ne? Also in der Rückrunde kommen die Spitzenspiele gegen Heidenheim, Darmstadt und Lautern und sonstiges wieder.
Und ja, wobei, wenn wir in der Rückrunde gegen die ganzen unteren gewinnen, dann haben wir auch schon viel gut gemacht, ehrlich gesagt. Also das reicht ja meistens schon, aber
es ist so wild, vor allem, wie du schon eingangs meintest, Mochel Epo, ne? Das ist so, das steigert eigentlich die Ausdauer, es wird so im Radsport benutzt und also I please you beim Fußball.
Ja, ich finde schon, wenn du in der zweiten Halbzeit marschieren kannst, nach vorne gehen kannst, aus der zweiten Reihe frisch schießen kannst.
Ist on top auch noch ein Innenverteidiger und jetzt nicht irgendwie Position, rechtes Mittelfeld, du läufst nur auf und ab und weiß ich nicht so, also. Ja, also natürlich, klar, es ist wahrscheinlich förderlicher, wenn man es nimmt, als wenn man es nicht nimmt, aber es ist jetzt nicht, dass du den riesen Leistungssprung dadurch machst, also da holst du vielleicht ein ganz paar Prozent mehr raus, also das ist wirklich strange, ich habe auch noch gerade gelesen, er wurde danach, nachdem er positiv getestet worden ist, auch noch mal 2-mal negativ getestet, wo man erstmal denken könnte, ja, nicht ganz geil, aber das soll wohl.
Aber wieso ging das so schnell? Also wenn das andere zwei Monate dauert und danach testest du.
Wo auf einmal diese beiden Ergebnisse herkommen, die negativ sind, ne?
Weiß nicht, aber auf jeden Fall war das wohl so, aber da.
Man kann dem Jungen eigentlich nur die Daumen drücken, dass er das irgendwie schafft,
weil das ist wirklich ein Karrierekiller, ne?
Absolut. Die beiden Tests, die negativ sind, die sind eigentlich fast egal, weil es zählt ja eine positive Test so. Und,
naja, beziehungsweise deswegen ja jetzt auch nochmal die B-Probe, weil natürlich auch sowas in der A-Probe kannst du natürlich, könnte es sein, dass irgendwo ein Fehler gemacht worden ist oder dass irgendwie das Ergebnis falsch ausgezählt worden ist. Wenn er tatsächlich nichts gemacht hat und jetzt die B-Probe halt negativ ist, dann wäre das natürlich so eine Sache, dass
das wäre wie ein Sechser im Lotto. Es wäre ultra geil, wir könnten nicht sagen, das ist alles eine Spekulation, aber auf jeden Fall ist es richtig, richtig, richtig
cool. Wir schreiben uns auch ganz viele Free Vuskovic. Vuskovic und die Folgen, ja.
Ja, es tut mir leid, er war ein zentraler Punkt, ne? Ich meine, was hat er, also er war mit der beste Spieler und das gilt es jetzt erstmal in der Rückrunde zu kompensieren und ja, auch also, eingespielt mit Schonlau.
Stimmt, man muss ein bisschen sagen, also jetzt sage ich jetzt nicht nur, weil er jetzt nicht mehr da ist, so die letzten 5-6 Spiele, weil fand ich ihn jetzt zumindest nicht mehr so top, aber klarer Stamm-Innenverteidiger und vor allen Dingen danach kommt mit Jonas David relativ lange nichts, jetzt hat er gut gespielt, aber so vom Gefühl her.
Man sollte jetzt auch nicht zu früh ein Urteil fällen, also die Info ist jetzt 2 Tage alt, wir warten jetzt alle erstmal ab, was jetzt in den nächsten Wochen, November noch rauskommt. Ich glaube, da wird nach und nach sowieso sowohl seine persönliche Erklärung, der DFB hat ihn ja aufgefordert, als auch die B-Probe, es wird ja veröffentlicht. Und bevor man sich jetzt wieder auf Twitter und Instagram sonst wie einschießt, egal ob für ihn oder gegen ihn, einfach mal das Handy weglegen und einfach abwarten.
Heute aber auch noch eine positive Nachricht, nachdem wir mit Vuskovic potenziell relativ viele Millionen verlieren werden, haben wir bekannt gegeben, der HSV, dass wir 1-2 Millionen eingespart haben bei uns. Erklär uns doch mal, was da wie wo los war beim HSV.
Da hat nicht eingespart, wir haben sogar einen Gewinn gemacht nach 11 Jahren Verlustserie.
Wohin mit der Kohle jetzt?
Genau, mit der Kohle.
Das ist die richtige Frage, Muchel, direkt.
Vielleicht ein paar Leute von der NADA bestechen, damit die P-Probe negativ ist.
Nein, Spaß clever, beiseite. So löst eine, ja.
Wüstefeld hat ja schon angekündigt im Frühjahr, dass es wahrscheinlich eine schwarze Null geben wird. Jetzt kam ein Gewinn von 1 Million Euro raus. Man sollte dabei beachten, dass darin aber auch noch die Corona-Hilfe von 15 Millionen reingeflossen ist aus dem September. Da hat ja hat Anfang letzter Saison Corona-Hilfen beantragt, die ist dort auch noch mit reingeflossen, weil auch im zweiten Halbjahr 2021 da das Stadion nur zu 40% ausgelastet werden durfte. Man hat viele Verbindlichkeiten getilgt, viele Fananleihen wurden jetzt zurückgeführt nach und nach und hat Erik Huber hat schon gesagt, es wurden die ersten Maßnahmen 2019 eingeleitet und auch als Corona kam, hat man frühzeitig reagiert, um halt beim Personal keine Einsparungen in Form von Kurzarbeitergeld und Entlassung irgendwie vornehmen zu müssen, dass wirklich alle beim HSV, egal ob Zuschauer da sind oder nicht, sicher sein können, die werden auf jeden Fall ihren Job behalten.
Was ich ganz spannend fand, ich hatte von Erik gelesen, dass er gesagt hat, dass bei vielen Vereinen so die Fernseheinnahmen den größten Teil der Einnahmen ausmachen. Beim HSV sind es mittlerweile die Zuschauereinnahmen.
Ja, weil auch die Sponsoren weggebrochen sind. Gerade bei Corona haben noch mehr Sponsoren gesagt, okay, wir gucken lieber, dass unser eigenes Unternehmen läuft, bevor wir jetzt noch Geld in einen Fußballverein stecken. Und der HSV hat jetzt in der zweiten Liga, jetzt im vierten Jahr, das war letzte Saison, wirklich die Haupteinnahmequelle sind die Zuschauereinnahmen, ne? Weil im Laufe der Jahre, auch mit dem sportlichen Niedergang, ist da nach und nach viel extern weggebrochen. Die Telekom oder T-Mobile hat ja jetzt auch gesagt, die lassen sie jetzt zum Ende des Jahres als Telekommunikationspartner auslaufen, die Vereinbarung. Mal schauen, vielleicht kann
Huber. Wird denn das WLAN im Stadion noch schlechter?
Ich glaube, auf Edge wird umgestellt.
Okay. Das wäre dann schon mal besser.
Genau. Ich habe das Gefühl, seit Wüstefeld weg ist und Erik Huber da das Finanzressort übernommen hat, wirkt das alles sehr viel sattelfester und weniger heiße Luft und weniger Ankündigungen, mehr Taten sprechen.
Ja, es hat ja auch gar keinen Sinn gemacht. Also was hat Wüstefeld denn da in den letzten Jahren gemacht? Der hat ja erstmal nur alles hinterfragt und gar nichts in die Wege geleitet. Und da muss ich auch sagen, kann ja jetzt endlich mal gerade gestellt werden. Erik Huber hatte gesagt, das ist ja auch eine Teamarbeit gewesen. Also da haben ja viele Mitarbeiter viele richtige Maßnahmen eingeleitet und als Team funktioniert. Und den Eindruck hatte man ja auch nicht immer laut Wüstefeld, wenn man da gesehen hat, anscheinend ist da alles scheiße und alles muss geändert werden. Hier sieht man, dass das Konzept davor ja auch nicht ganz so falsch gewesen sein kann. Und dann muss man erwähnen, natürlich ist sowas auch immer vom sportlichen Erfolg abhängig. Und jetzt darf man nicht nur an den Aufstieg denken, sondern muss an den DFB-Pokal denken, den wir letzte Saison hatten, wo wir so erfolgreich waren.
Genau.
Das war ein entscheidender Faktor. Und dann muss man tatsächlich, was du schon angesprochen hast, den Fans einfach einen Dank aussprechen. Denn ich habe letztens mit einem aus dem Management von Fortuna Düsseldorf, mit Oskar Deke gesprochen. Der hat mir da nochmal lang und ausgiebig erzählt, dass die bei Düsseldorf halt eigentlich das gleiche, die gleiche Stadiongröße bis plus minus 2.000, 3.000 Sitze haben und sich derartig den Arsch aufreißen müssen, um irgendwie immer dann so 5.000 bis 10.000 Leute weniger im Stadion zu haben. Und das ist halt beim HSV immer ein ultra krasser Bonus. Klar liegt das auch an Hamburg, aber das ist natürlich krass bei den
Fans. Der HSV braucht keine Werbung machen, weil die Leute kommen trotzdem alle zwei Wochen.
Es,
so, ne?
Es ist ja auch ein Spektakel, es ist ein attraktiver Fußball, den sie sehen. Ja. Und ja, es ist zweite
Liga. Im Gegensatz zu Düsseldorf tatsächlich ein sehr attraktiver Fußball, muss man sagen.
So, und das ist das, was man in Hamburg sehen will.
Ist sicherlich
meint ihr, Walter hatte auch seinen Anteil mit seiner Spielweise?
Ja. Wollte ich gerade drauf hinaus, kann Walter eigentlich bei der Vertragsverhandlung jetzt sagen, ey, guck mal, mein Fußball, ihr habt mit 40.000 im Schnitt gerechnet, jetzt kommt 50.000. 50.000, also 10.000 Zuschauer pro Heimspiel mehr sind so und so viel Euro. Ich würde aber auch gerne mal einen Anteil jetzt mal zu Bayern.
Ja, ganz ehrlich, also willst du lieber so einen Hüb Stevens Fußball sehen, genau, ne? Hinten Mauern oder
also Fußball? Und natürlich hat der Verein es auch gut gespielt, die Siegesserie, die noch in die Relegation geführt hat. Das hast du natürlich, du bist knapp gescheitert und du hast aber in diesen 5 Wochen, wo alle gegen Walter und Bolt waren, hast du es geschafft, die ganze Stadt hinter dich zu bringen.
Hat,
so, ne?
Hat denn Wüstefeld jetzt auch einen Anteil, so hättest du ein bisschen auf die Fahnen
geschrieben. Das wollte ich gerade noch sagen, so, Wüstefeld hat eigentlich überhaupt keinen Anteil, denn die Corona-Hilfe wurde noch von Wettstein und Jonas Bolt beantragt, das war im September 21 und das Einzige, was Wüstefeld gemacht hat, waren irgendwelche Verträge kündigen, um Kosten einzusparen, aber das Geld, was reinkam, da hatte eigentlich relativ wenig Anteil.
Ich glaube, das war ja eher dann auch so mal irgendwie die Firma, ich sag jetzt mal die Putzfirma gewechselt,
genau,
nochmal
genau.
100.000, ja. Aber das, was jetzt
zählt, summiert sich am Ende vielleicht auch, ja, ne?
Also notwendig, muss auch sein, aber ich glaube zum Beispiel, so dumm es jetzt klingt, dann hast du ein Relegationsspiel gegen Hertha, ein Heimspiel mehr,
genau.
Das bringt direkt mal 2 Millionen ein. So, vom Ding her, also ist auch Glück, Pokal,
was 4 Millionen. Meinte,
zack, positive Transferbilanz,
genau.
Zack, und dann bist du halt schon bei 6, 7, 8 Millionen, das ist halt dann am Ende des Tages wahrscheinlich genau der Unterschied.
Schließen wir das Ganze mal mit einem Zitat von Jonas Bolt ab. Hamburg ist eine stolze Stadt. Der HSV ist ein stolzer Verein und genauso musst du auch spielen. Passt im Moment, oder?
Ja. Na, ich habe auch das Gefühl, dass alle, die da jetzt was zu sagen haben, sowohl Erik, Jonas als auch Tim Walter, die leben den HSV seit langem mal wieder so. Also so ein Wüstefeld, der hat sehr aufs eigene Ego geguckt und wie er in der Kamera wirkt. Aber zum ersten Mal hat man das Gefühl bei den Verantwortlichen, da steht der Verein doch ein Tick mehr im Vordergrund als die persönliche Karriere.
Absolut. Ach, guck mal hier, Kai. Kai hat gerade was in unsere Gruppe geschickt, oder?
Ja, einen längeren Artikel, den können wir uns mal...
Ja, ja.
Das bringt uns, welche Themen interessieren, Muche, wolltest du noch mal fragen? Welche?
Genau, also wir haben ja jetzt ziemlich lange Winterpause. So, und da ist ja, wird nirgendwo Fußball gezeigt. Ich habe jetzt schon mal mit dem Winterprogramm vom SC und vom e.V. und der Nordtribüne e.V. haben wir am Wochenende schon mal das erste Spiel gestern gehabt. Die HSV-Frauen gegen Hannover 96, 2-1 gewonnen. Es waren, würde ich mal sagen, so 400 Fans da. War irgendwie ein schönes Catering, gab irgendwie was zu trinken. Es wurde Kuchen und Würstchen verkauft. Hanse Merkur hat als Hauptsponsor für die Kinder kostenlos Popcorn verteilt. Also es war rundum gelungener Nachmittag, ein geiles Spiel, haben 1-0 zurückgelegen und dann noch 2-1 gewonnen. Also die Mädels wirklich guten Einsatz gezeigt. Jetzt geht es nächsten Freitag weiter mit dem HSV Eishockey und so kann man sich natürlich die Winterpause auch ganz gut überbrücken. Aber wenn unsere Hörer natürlich oder wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, denen wir uns annehmen können, dann schickt uns die gerne mal bei Instagram, dass wir da irgendwie was machen. Vielleicht kriegen wir es nochmal hin, dass wir irgendwie ein Treffen machen, dass wir uns irgendwo mal in einer HSV-Kneipe treffen und zusammen ein Bierchen trinken oder mal eine Podcast-Folge mit euch zusammen aufnehmen. Also da hatte ich jetzt ein bisschen Zeit, dass wir da so eine Spielchen mal machen können.
Da hatte ich mal Bock drauf und zwar, wir haben Moch und ich nur ganz vor 2 Wochen mal so ganz grob drüber gesprochen, in einer Minute. Und so eine Folge in der Kneipe, also zum Beispiel im Windschirm,
das ist ja
diese
HSV-Kneipe.
HSV-Kneipe, da Roter Baum, auf so einen Montagabend, da ist ja eh nichts los.
kann man nochmal.
Auf jeden Fall.
Also falls den Wirth jemand kennt, ich kenne ihn selber ein bisschen, ich habe da mal gewohnt, fällt mir gerade auf.
Aber wir waren da doch mal, er kannte uns, ey. Also der hat bestimmt noch gute Erinnerungen an uns.
Ja, ich glaube, ich weiß, wer er ist, aber er weiß nicht, echt, der ist auch immer...
Er ist auf jeden Fall gut drauf.
Er ist immer gut drauf, sagen wir so. also der war, ja, aber nee, das könnte man mal anstoßen. Werden wir mal machen, werden wir jetzt echt ein bisschen Zeit.
Setz uns nicht zu sehr unter Druck.
Nee, aber ist gut, ich habe es jetzt extra mal gesagt, um uns ein bisschen unter Druck zu setzen, weil ansonsten kommen wir ja zu nichts. Aber ja, bei Kicktipp.
Ja, erzähl mal.
Ist erstmal einen herzlichen Glückwunsch angebracht zur Herbstmeisterschaft über die beiden Gruppen hinweg mit 205 Punkten hat Thomas Krüger gewonnen, ist auf Platz Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch, Thomas Krüger! Da kommt auch nochmal der Applaus und auf Platz 2. Also auf Platz 1 der anderen Gruppe ist auf Platz 2 quasi insgesamt. Ich gehe mal hier kurz auf Tippübersicht, ist Becky mit 204 Punkten und Tjorge ist auf Platz 3 mit 203 Punkten. Also ist wirklich alles ganz, ganz, ganz eng. Jungs, wo sind wir? Wer ist wo?
Muchel ist
an den Spitzenplätzen
ganz dran. Weit vorne dabei.
Muchel, ich sehe gerade, du bist auf Platz 5, ein Platz verloren.
Ja.
Hast
192 Punkte, glaube ich, ne?
Ja.
13 Punkte in dem ersten, komm.
Ja. Ist okay. Ich sehe es ja auch gerade. Ganz gute Tipps. 8 Punkte leider nur
gemacht. Müsste ich noch abfangen. Hast du wieder 17 Sieger auf HSV getippt?
Ja, tatsächlich, ja.
Das ist geil. Oh, ich mag das.
Ja, ist gar nicht.
3-1 getippt am Wochenende, hat leider nicht ganz hingehauen, aber ja. Zumindest hatte ich da bei Tippico mehr Glück. Ich habe nämlich einen Zehner auf Reis.
Die Geschichte erzählen wir gleich noch.
Auf Reis, Zehner auf Reis getippt, dass er trifft und der HSV gewinnt. Gab einen 80er, den 80er habe ich auch wieder investiert. Und
da wurden 211 draus.
Da wurden 211 draus und dann habe ich 200 Euro nochmal in einen anderen Tipp investiert und da wurden dann irgendwie 800 noch was draus. Ja. Also es war ein ganz erfolgreiches Wochenende.
Also wirklich aus 10 Euro 800 gemacht.
Aber dicke Eier hast du trotzdem erst, wenn du 17 Spiele auch in der Rückrunde auf den HSV setzt.
Mach ich
da
auch.
Da zählt's dann.
Die Eier...
Habe ich letztes Jahr auch gemacht, dieses Jahr auch mache ich eigentlich immer. Letztes Jahr war ich auch, ich glaube, letzten Spieltag irgendwie auf 10 oder 11 gerutscht oder so, völlig willenlos, weil ich einfach nur auf Sieg getippt habe und völlig verrückt getippt habe im 34. Spieltag und dachte, so kann ich noch gewinnen. Jetzt bin ich auf 124. Also das war schon echt eine richtig miese Hinrunde mit 157 Punkten. Also ich bin echt 50 Punkte weg von der Spitze. Das ist echt grausam. Also echt viel Scheiße mit dabei gewesen, leider.
Nick 09 hat uns nicht nur diese Woche, sondern auch letzte Woche schon geschrieben. Und Nick, ich nehme das jetzt mal auf. Und zwar geht es da um die Lieblingstorhymnen in Europa. Ja. Bei dem Wort Europa, da wird Gato hier schon ganz fickerig, hätte ich beinahe gesagt. Also erstmal fragt er, ob wir noch mit unserer Torhymne zufrieden sind oder ob wir uns da was anderes wünschen.
Ja, eigentlich ganz gut, ne?
Kann man, also...
Finde ich auch gut.
Kann man gut mit grölen.
Genau, und dann hat er gefragt, was sonst so unsere Lieblingsmusik in Europa ist. Er feiert im Moment Standard Lüttich und ich habe eine ganz coole YouTube-Seite gefunden, wo ganz viele Torhymnen abzuspielen sind und ich würde mal ein paar anspielen und vielleicht, ihr könnt ja mal raten, von wem sie sind und dann können wir ganz kurz mal diskutieren, geil oder nicht geil.
Ja, ist geil.
Ist geil?
Also die Idee ist geil. Ja, braucht man eine geile Anlage mit viel Bass.
Solche nur das Land?
Solche Beats hört man öfter in Belgien oder Frankreich aus der Ecke, würde ich tippen. Oder Holland.
Holland, Paceway, Eindhoven, die Torhymne.
So, das Licht flackert dann noch so
ein bisschen. Ja, so grenzwertig.
Das ist ja aber zum Beispiel, du kannst schon mal währenddessen das neu raussuchen. Ich war jetzt beim Football, Allianz Arena. Und die Songs, die da der Bringer waren, war natürlich so Country Roads oder Hey Baby oder sowas. Also da sind die Deutschen dann schon so ein bisschen einfacher gestrickt. Und eine kleine Empfehlung habe ich nämlich auch noch an das liebe Stadion-Team vom HSV. NFL und Amerika und USA, die können ja wirklich Entertainment par excellence. Das Publikum war auch dankbar, hat alles mitgemacht. Aber eine Sache, die man sich mal abgucken kann, wäre zum Beispiel, die haben so T-Shirts in die Menge geschossen, diesen T-Shirt-Kanonen.
Ja. Die sind so geil, die Dinger.
Es ist so einfach. Also der ganze Block bis nach oben hin hat alles das gemacht, um dieses T-Shirt zu bekommen. Da waren hinterher irgendwann die, natürlich irgendwie dann so klassische, hübsche Frauen haben das dann gemacht und haben vorher noch den Block angeheizt, sind davor vor dem Block so von rechts nach links gesprungen, haben die Hände so über dem Kopf gemacht und geklatscht und der ganze Block hat so mitgeklatscht. Also wirklich ein mega Happening. Und da kannst du auch
Fruit of the Loom 1,90 Euro T-Shirts reinwerfen. Jeder, der dieses T-Shirt gefangen hat, hat sich abgefeiert, als hätte er gerade irgendwie den Super Bowl Final Catch gemacht oder sowas. Also das ist geil. Dann hat er noch so eine Chips-Kanone, auch genial, ne? Ich meine so Chio-Chips-Kanone, so und jetzt kommt wieder Chio-Chips und dann hat irgendwie so ein Typ mit so einer Chips-Kanone so die Chips-Dosen in die
Mir Menge ist das geballert. Zu viel Event.
Ja, aber so,
weiß ich nicht.
Warum nicht so Hamburger Weg-T-Shirts vor dem Spiel in den Familienblock zur Not hochballern? So, jetzt kommen wir wieder hier, verlosen wir alle, wo ist der Familienblock? Hier, hier. Und jetzt kommen drei Familien-T-Shirts.
Also ich finde es ja auch immer, wenn ich irgendwie beim Basketball in den Staaten bin, dann finde ich auch immer, ja, geile Show und geiles Event und so. Aber dann bin ich wieder froh, wenn ich irgendwie in Deutschland bin und das beim Fußball nicht so ist.
Aber ganz kurz dazu noch, wir feiern doch auch eine gute Stadionshow. Und so eine Stadionshow, wenn sie nicht Existenz ist, dann vermisst man ja schon mal so ein bisschen was. Und also das kann man ja
einbauen. Ja, weil Stadionshows sind in anderen Stadien gar nicht so üblich. Also
ja, genau, aber ist doch, ich finde es doch geil, dass es irgendwie eine gibt. So, ne? Also man muss sie, ist ja nicht, dass wir jetzt denken so, oh Mann, das ist jetzt aber wirklich völlig zu, also bei mir jetzt persönlich nicht, hat jeder eine eigene Meinung. Ich finde es ja nicht so zu künstlich und zu overhyped so. Ich glaube, also man kann sich ruhig mal rein theoretisch was trauen oder jetzt die Songs, die so ein bisschen geändert worden sind, ist doch auch cool, mal was Neues und nicht nur diese
Mir ist es tatsächlich ein bisschen wie Ballermann.
Ja, ist okay, ist
okay. Okay, aber ich mach mal eine Torhymne.
Ich hab mich so krass erschrocken, weil ich dachte, es ist Pauli.
Aber ja, er ist nämlich auch ein voll an Pauli erinnert.
Ich wusste, das würde Muchel nie machen.
Warte.
Ich glaube, das ist England, oder?
Nee. Aber irgendein bekannter Verein.
Italien?
Nee. Italien ganz weit weg.
Olympique Lyon.
Ah, oh, okay.
Also ich finde schon, das kann schon knallen, ja. So, ne?
Also für mich ist es auch ein Pauli.
Ja. So.
Gehen wir mal. Die haben das auch immer gehabt als irgendwas, ne? Ja.
ich bleibe in Frankreich.
Nein.
Nee.
Das ist so mehr New Kids, Jungs.
Holland? Holland?
Ja, Holland.
Holland. Ajax Amsterdam.
Das ist Ajax Amsterdam, ja.
Alter, ist ja grausam.
Die Holländer sind echt so Techno-Fanat, Elektro-Fanat.
Ja.
Da muss einer mit dem Keyboard vorne stehen und dann auf die Taste drücken.
Das kann,
Ist England. Ein ehemaliger Spieler von uns spielt dort.
Tottenham.
Ja, Tottenham Hotspurs.
Ja, ist okay, das finde ich ganz okay. Ja.
Oh, jetzt kommt erstmal Werbung. Oh, das ist natürlich. Ja, das ist natürlich hier.
Ich glaube, wir müssen Kai mal kurz verabschieden. Er muss steht zu den Startlöchern. Es geht einmal um die Alsterlaufen jetzt, ne?
Muss sein, ja. Nach dem Gesaufe.
Ja. Das ist herrlich.
Läuft viel schneller als Vuskovic.
Ja, ist ja klar. Real Madrid.
Real Madrid.
Ah, okay. Sehr königlich, ne?
Läufst du mit, den Song hört man natürlich auch leider sehr
läufst oft. Du mit oder ohne? Läufst du mit oder ohne Epo heute?
Ohne.
Bei uns, jetzt musst du mal in die Wunde hier rein. Ja.
Also. Nicht sagen.
Ist doch auch irgendwas Spanisches.
Ah ja, Barca.
Ja. Lässt sich keine lumpen.
Ja, finde ich. Also
Spanier sind schon traditionell, ne, muss man sagen.
Und ja.
Okay. Aber sind das auch die Barca-Torhymne? Ich hatte das
tatsächlich,
diese Einlaufhymne bei denen, dieses.
Nee, es soll die Torhymne sein. Also, ich verlasse mich jetzt hier einfach mal auf die
seriöse
YouTube-Seite, die hier wirklich tatsächlich fast jeden Verein, den man irgendwie finden kann, also hier auch eine mal aus Deutschland. Tatsächlich aus der zweiten Liga.
Heidenheim?
Düsseldorf?
Nein.
Die haben wahrscheinlich was mit den toten Hosen, ne?
Farben sind blau und gelb.
Braunschweig,
genau.
Das war schon mit die geilste Turmhymne, finde ich, aktuell noch. Italien.
Nein, das ist deutscher Verein.
Echt?
Oh. Nürnberg?
Nee, aber erste Liga, ne?
Nein.
Bayern.
Liga. Nein, es ist zweite Liga.
Bayern München hat das auch wieder eingeführt bei sich.
Ah, okay. Ja, also wahrscheinlich gibt es einige Hymnen auch doppelt, aber in dem Fall ist es jetzt Arminia Bielefeld gewesen.
Mhm. Aber was hat so eine Italien? So
Italien?
Mailand.
Juve, mach mal.
So, Juve. Du musst irgendwas derbe Stylisches haben oder so, irgendwas Geiles.
das ist ja gar nicht so geil.
Ja, das ist gar nicht so geil. Es ist tatsächlich nee. Juventus Turin. Echt?
Okay.
Ja. Ganz da.
Okay, crazy.
Oder
das ist interessant.
Ja, es wird sich manche.
Nee. Weiß auch nicht.
Inter Mailand.
Man setzt ein bisschen auf diese heroische.
Genau.
Bisschen ja. happy.
Ah, gut. Inter Mailand. Also, er hat hier uns noch Standard Lüttich gesagt, dass das im Moment seine. Lieblings.
Ich bin gespannt, kann jetzt von krassem Techno.
ja. Ich bin auch total gespannt. Ich hab's noch nicht gehört. Torhymne, ich spiel's einfach mal ab, mal schauen, ob das die richtige ist.
Ja. Kann man, wenn man im Stadion ist, wahrscheinlich so ganz gut so mitgrölen, ne? Stimmt. Sind alle so. Checkt man auch sofort nach 10 Sekunden irgendwie.
Ist jetzt auch schon 5 Jahre alt, dieses Video. Also ob das doch das Aktuellste ist, das weiß ich nicht. Aber zumindest wird das hier unter Standard Lüttich, Torhymnen
bei YouTube. Übrigens, ist ein riesen, also ich freue mich so auf die neue Soundanlage.
Ja.
Jetzt Allianz Arena wirklich 2 Klassen besser natürlich als das HSV. Was heißt natürlich, aber ist ja einfach nochmal ein bisschen mehr Budget gebaut worden. Und ey, da, das ist wirklich, wenn du da, es kommt alles einfach geil rüber. Es kommt überhaupt rüber, sagen wir mal so, ne? Also, geile, bisschen geilen Bass und irgendwie die Stimmen kommen irgendwie, alles, irgendwie kannst du viel mehr
machen. Hast du jetzt auch wieder gemerkt, bei der Stadionshow, so Lela Navard von den HSV-Frauen war da, du hast kein Wort verstanden. Mhm, ja. Du hast kein Wort verstanden.
Das ist
ein Trauerspiel,
es ist Zeit,
aber es ist aber was man verstanden hat, das, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Ansage von Bascho an die Nordtribüne.
Super geil.
Das war nicht, also das habe ich schon lange nicht mehr im Stadion gehabt, dass ich so eine Gänsehaut hatte tatsächlich. Und die Worte, die er da gewählt hat, das passte. Das war schon ein ganz guter Moment.
Da hat er nach dem Spiel Abpfiff, ne? Die Nordtribüne hat ihn gefeiert und dann hat er sich nochmal das Mikro vom Stadion
geschnappt. Er hat fast ein bisschen, also ein klein bisschen bemängeln, er hat fast ein bisschen zu viel in der Ich-Form gesprochen, anstatt wir als Mannschaft. So, aber. Ja.
Also ich glaube, direkt nach dem Spiel kann man ihm das ja nun verzeihen.
Nein, so, ne? Genau.
Die Message ist drüber, also du hast Gänsehaut, ich hatte Gänsehaut, alle Videos waren geil, die es davon gab. Also es war wirklich richtig cool und das ist ja auch das, es ist so simpel wie genial, es macht die Mannschaft einfach nahbarer. So, ne? Also das sind, also auch, da denke ich so, das kann man auch mal häufiger machen, so ungefähr. So, ne? Warum nicht? Das sind die Grenzen. Auf einmal werden eingerissen noch mehr und man freut sich einen Ast ab, wenn ein Spieler zu einem redet, gefühlt. Es passiert das
und da, damit geht er jetzt auch sehr emotional ein Jahr zu Ende mit der Rückrunde, dem verpassten Aufstieg, also auch dem Neustart mit ganz einfachen Bascho-Worten. Und glaubt ihr, Walter wird auch diese Harmonie beibehalten können oder dass es wieder Unruhe gibt, wenn man, sagen wir mal, mit 2 Punkten aus 3-4 Spielen in die Rückrunde startet? Also wird der HSV nervös oder nicht?
Nein.
Nee.
Nee. Also, selbst wenn, dann nur kurzfristig, weil wir steigen auf. Ja. Wir sind in der Aufstiegssaison bei uns. Da ist jetzt keine Zeit mehr für nervös werden.
In diesem Sinne.
Diese erste Bundesliga-Hymne, die werden wir uns ab Sommer
reinziehen.
Nur der HSV.
Nur der HSV.